Ich lese den Bibeltext, der steht heute im Markus-Evangelium, im ersten Kapitel und es sind die Verse 16 bis 20. Als Jesus aber am Galiläischen See entlang ging, sah er Simon und Andreas, dessen Bruder, wie sie ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sagte zu ihnen, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus und dessen Bruder Johannes, wie sie im Schiff die Netze flickten. Auch sie rief er gleich. Sie ließen ihren Vater Zebedäus mit dem Tagelöhnern im Boot und folgten ihm. Also ich glaube wirklich, immer wenn ich diesen Text lese, und auch schon als ich ihn das erste Mal gelesen habe, denke ich so ungefähr, Markus, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also mal wirklich, ich lese es noch mal kurz vor. Jesus sagte zu ihnen, folgt mir. Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Fertig, aus, nichts weiter. Was haben sie gedacht, was haben sie gefühlt? Haben sie noch mal zurückgeguckt, irgendwas, ein kleines Detail? Gar nichts, einfach nichts. Aber zum Glück haben wir heutzutage ja The Chosen. Wer von euch kennt The Chosen? Meldet euch mal. Okay. Also The Chosen ist eine Spielfilmserie, die die Bibel verfilmt. Also nicht die ganze Bibel, sondern vor allem die Evangelien, das Leben von Jesus. Und sie füllt die Lücken, die ich so gerne auch gefüllt hätte, wenn ich diesen Text lese. Sie erzählt uns die Background-Geschichten, die Gefühle, die Blicke, all das, was eben nicht in der Bibel steht. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, weil es steht eben gar nicht in der Bibel, es ist erfunden. Aber es macht es plausibel. Und ich nehme euch mal mit hinein in die Folge. Wer von euch muss bei diesem Bibeltext auch immer an genau die Folge denken, wo Jesus bei den Fischern ist? Ich muss das immer, bin ich die Einzige? Ah, danke, ich bin nicht die Einzige. Okay, also in dieser Folge ist es so, dass Simon eben ein Fischer ist. Das ist ja auch in der Bibel. Und wichtig, es geht nicht, es ist nicht nach der Stelle im Markus-Evangelium erzählt, sondern nach der Stelle im Lukas-Evangelium. Und im Lukas-Evangelium ist es so, dass Jesus zu Simon geht und ihn bittet, auf seinem Boot predigen zu dürfen, dass er ein bisschen das Boot vom Ufer abstoßen soll, dass er besser predigen kann zu den Leuten, die am Ufer stehen. Das macht Simon und dann hat Jesus offensichtlich fertig gepredigt und sagt zu Simon, Simon, jetzt fahr noch mal ins tiefere Wasser und wirf die Netze auf der Seite aus. Und Simon sagt, also ich habe schon die ganze Nacht gefischt, ich habe keinen einzigen Fisch gefangen, aber auf dein Wort hin mache ich das. Und dann machen sie das, sie werfen das Netz aus und es sind so viele Fische in diesem Netz, dass das Netz zu reißen droht oder sogar reißt, glaube ich, steht im Evangelium. Und er ruft ein zweites Boot hinzu und dann am Ende sind beide Boote komplett voll mit Fischen. Und nach dieser Geschichte ist es eben auch bei The Chosen erzählt. Und bei The Chosen macht es das total plausibel, dass diese vier Männer Jesus einfach nachfolgen. Denn bei The Chosen ist es so, dass Simon ganz, ganz hohe Schulden hat. Er hat Schulden beim Staat, also Steuerschulden. Und er müsste quasi an diesem Morgen ins Gefängnis gehen, wenn er nicht eben eine Unmenge an Fisch fängt und damit seine Schulden bezahlen kann, die dann verkauft und dann seine Schulden bezahlen kann. Und damit ist Simon sozusagen gerettet durch dieses Wunder. Und hey, keine Ahnung, vielleicht war es so, wir wissen es nicht. Es ist etwas unwahrscheinlich, dass es genauso war. Aber genau, letztlich wissen wir es nicht. Dieses Fischwunder macht es plausibel, dass die Männer einfach hinterhergehen. Und ich habe auch schon voll oft gedacht, also wenn ich so ein Wunder erleben würde, ja, dann würde ich auch richtig radikale Sachen machen. Klar, dann gehe ich sofort los, gar kein Problem. Also zwei Boote voller Fisch habe ich jetzt zum Glück noch nicht erlebt. Wäre ich, glaube ich, auch echt überfordert mit. Aber auf jeden Fall würde ich auch richtig coole Sachen machen. Aber ich fürchte, das stimmt gar nicht. Denn, also ich habe in den letzten Jahren schon hin und wieder mal ein Wunder erlebt. Zum Glück keine zwei Boote mit Fisch. Aber andere Sachen und das hat gar nicht so viel verändert. Also zum Beispiel durfte ich einmal, das gehört schon zu meinen Highlights so, auf der Straße für eine Nachbarin beten. Die kenne ich einfach so halt von der Straße und ich habe gesehen, dass sie Schmerzen hat. Also man konnte es ihr wirklich ansehen. Und ich habe sie gefragt, hey, ne, wie man das so macht. Hey, oh Mann, was ist denn los? Wie geht's dir? Und dann hat sie erzählt, dass sie eben Schmerzen hat. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und dass der Arzt es nicht, also dass sie schon richtig oft beim Arzt war, der kann nichts dagegen tun und der weiß auch nicht genau, woher die Schmerzen kommen. Es ist einfach, wie es ist und sie muss wohl damit leben. Dann habe ich sie gefragt, ob ich dafür beten darf, dass es weggeht. Und meinte sie, also ich glaube nicht an deinen Gott, manches kein Problem. Habe dann trotzdem für sie gebetet, war in Ordnung für sie. Und am Abend hat sie mir eine SMS geschrieben und meinte, also ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber die Schmerzen sind weg. Ja, und es ist gar nichts passiert. Also weder ich habe danach große Glaubensschritte getan, noch diese Frau hat danach große Glaubensschritte getan. Ich habe nicht mein Leben auf den Kopf gestellt und bin irgendwie losgezogen und auch sie nicht. Und ich glaube, das zeigt uns, dass es am Ende gar nicht um das Wunder geht. Und das ist ja irgendwie auch spannend, dass Markus das Wunder einfach weglässt. Der erzählt gar nicht davon. Der sagt halt nur, Jesus kommt, ruft ihn, die Männer stehen auf, gehen los. Mehr nicht. Weil, also ich glaube, das macht er, weil es nicht um das Wunder geht und weil es auch gar nicht um die Jünger geht. Es geht gar nicht darum, was die Jünger fühlen oder so, sondern es geht um Jesus. Wenn wir über Nachfolge reden, und das ist ja das, was Jesus da mit den Jüngern macht, er ruft sie in Nachfolge, dann geht es einfach um Jesus. Und dafür möchte ich, oder an der Stelle, aus dem Buch von John Mark Comer, das Buch heißt Leben vom Meister lernen, seine Definition von Nachfolge vorlesen. Nachfolge bedeutet, dein ganzes Leben auf drei Ziele auszurichten. Mit Jesus zusammen zu sein, ihm ähnlicher zu werden und zu handeln, wie er gehandelt hat. Also mit Jesus zusammen zu sein, das heißt, ihm meine Zeit zu geben. Ihm ähnlicher zu werden, heißt, ihm mein Sein zu geben, mein Innerstes zu geben. Und zu handeln, wie er gehandelt hat, naja, ihm mein Handeln zu geben, mein Tun. Ne? Also, es geht einfach um alles. Es geht einfach darum, ihm alles zu geben. Alles, alles, was ich fühle, alles, was ich mir wünsche, alles, was ich denke, einfach alles. Und das haben die Jünger ja eigentlich auch, also die dann Jünger wurden, diese Männer hier, im Moment sind es ja einfach nur Männer am Strand, das haben die getan, die haben einfach alles für ihn gegeben. Weil es eben um Jesus geht und gar nicht mehr um sie. Und ich möchte dafür eine andere Bibelstelle noch vorlesen aus dem Galaterbrief. Da schreibt Paulus an die Gemeinde, an die Galater im Kapitel 2, Vers 20. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist so krass. Der sagt, ich lebe eigentlich nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, dass ich mir selber sterbe. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, und das ist gar nicht so lange her, wie mir jemand gesagt hat, du musst dir sterben, Antonia, um Jesus ganz nachzufolgen. Also, sorry, das ist ein bisschen krass. Ich glaube nicht. Da muss ich erst mal drüber nachdenken. Aber ich fürchte inzwischen, es stimmt. Wirklich alles loszulassen, alles Jesus zu geben, heißt letztlich, uns zu sterben. Denn wenn das weg ist, dann, also wenn es tot ist, ist es weg. So, dann ist es nicht mehr da. Dann ist es geht einfach nur noch um Jesus. Ich gebe ihm meine Wünsche, ich gebe ihm meine Träume, das, wo ich mich irgendwie selbst verwirklichen möchte. Ich gebe ihm vielleicht auch die Erwartungen meiner Eltern für mein Leben, aber auch meine Ansprüche oder Rechte, die ich irgendwie für mein Leben sehe, alles gebe ich Jesus. Wenn ich nicht Jesus nachfolgen würde, dann würde ich ganz bestimmt nicht hier im Ostseeviertel in Greifswald wohnen. Und ich hätte auch nicht Andi geheiratet, aber Andi hätte auch nicht mich geheiratet. Mein Leben würde auf jeden Fall ganz anders aussehen. Und hey, also ihr kennt mich ja, die meisten von euch kennen mich, richtig viele kennen mich richtig gut und ihr wisst, dass ich nicht wie Jesus bin. Dass ich richtig oft daran scheitere, dass es überhaupt nicht klappt, obwohl ich ihm nachfolge. Dass es immer wieder dass es immer wieder daneben geht. Und dann ist es immer wieder die Übung für mich, zu Jesus zu gehen und zu sagen, oh Mann, da habe ich doch meinen eigenen Plan verfolgt. Ich habe meine eigenen Wünsche, meine eigenen Träume gebaut. Es tut mir leid, ich will dir folgen. Und ja, die Vergebung zu bekommen und dann wieder von neuem zu starten. Und den nächsten Fehler zu machen. Und immer so weiter. Und upsala, ich habe hier so nebenbei diese Postkarte hochgehalten, ganz bewusst so nebenbei. Die 5 Schritte der Beichte. Wahrscheinlich kennen die meisten die von euch, die stehen immer vorne im Flur. Wenn ihr sie nicht kennt, fragt mich voll gerne hinterher oder Andi oder Bianca oder irgendjemanden, wo ihr denkt, der könnte was dazu wissen. Und wenn ihr noch keine habt oder noch keine 5 zu Hause, nehmt euch eine mit, weil ich glaube, dass es uns helfen kann, genau das zu üben. Denn Nachfolge, also das, was ich jetzt so gesagt habe, ihm alles zu geben, zu sterben, alles aufzugeben, das klingt so richtig. Das klingt nach so einer richtig hohen Messlatte, aber es geht dabei nicht um Perfektion. Bei Nachfolge geht es nicht um Perfektion, sondern es geht um Jesus. Es geht einfach nur um Jesus. Es geht darum, das in seiner Kraft zu schaffen und in seiner Gegenwart und mit ihm und für ihn und zu ihm hin und einfach um ihn und um nichts anderes. Und bei Simon hier in dem Bibeltext ist es auch so. Simon wird später von Jesus Petrus genannt, mein Fels, auf den die Kirche gegründet wird. Er erlebt richtig krasse Sachen noch mit Jesus und er macht so viel Mist. Kurz bevor Jesus gefangen genommen wird und ans Kreuz gebracht wird, plustert sich Simon noch auf und schlägt einem der Römer ein Ohr ab. Und ich glaube, Jesus stand dann ungefähr so und hat dem Römer erstmal wieder das Ohr geheilt, dass es wieder nachgewachsen ist. Trotzdem gründet Jesus auf ihm, macht er ihn zum Feld seiner Kirche, weil es nicht darum geht, keine Fehler zu machen, sondern es geht um Jesus. Und ich glaube, Simon hat das verstanden. Und deswegen hat Jesus das mit ihm gemacht. Und genau, das möchte ich euch sagen. Es geht einfach um Jesus. Es geht nicht um das krasse Wunder. Es geht auch nicht darum, irgendwelche krassen Sachen zu machen. Nicht jedenfalls um die Sachen an sich. Es geht auch nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern es geht einfach um Jesus. Denn er ist gut, er ist richtig gut, er ist zutiefst gut. Und er ist es wert, für ihn zu leben. Und hey, was könnten wir Besseres mit unserem Leben machen, als ihm unser Leben anzuvertrauen? Welcher meiner Pläne könnte besser sein, als jeder seiner Pläne? Der zutiefst gut, der zutiefst voller Liebe und Gnade und Barmherzigkeit ist. Amen. Lasst uns Jesus anbeten.